Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Gesundheit hören.
Die Impfung gegen HPV ist eine der größten Errungenschaften in der Geschichte der Impfungen und in der Geschichte der Krebsmedizin. Denn sie kann vor Gebärmutterhalskrebs schützen. Die Frage ist, wie lange hält dieser Schutz? Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Montag, Wochenstart, der 4. Mai 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Wie stark und wie lange hält die HPV-Impfung als Schutz vor Gebärmutterhalskrebs? Das fragen WissenschaftlerInnen des Karolinska-Institut in Schweden. Die Studie ist erschienen im British Medical Journal im Februar dieses Jahres. Und wir haben über die Ergebnisse mit Tanja Fehm gesprochen. Sie ist Gynäkologin und Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Düsseldorf. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. In Deutschland sind 2022 mehr als 4000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs erkrankt. Die Hauptursache sind sexuell übertragene humane Papillomviren, also HPV. Und genau deswegen empfiehlt die Ständige Impfkommission, die STIKO, die HPV-Impfung bereits für alle Kinder ab dem Alter von 9 bis 14 Jahren. Das Ziel ist, die Kinder zu impfen, bevor sie sexuell aktiv werden, bevor sie sich typischerweise mit humanen Papillomviren in irgendeiner Form infizieren können. Das Ziel ist dann die Verringerung der Krankheitslast von Tumoren, die durch die HPV-Infektionen verursacht werden. Die Studie, die jetzt im British Medical Journal erschienen ist, untersucht, wie stark und wie lange die quadrivalente HPV-Impfung gegen die Typen 6, 11, 16 und 18 das Risiko für ein invasives Zervixkarzinom reduzieren kann und welche Wirkung organisierte Impfprogramme auf Bevölkerungsebene haben. Dazu haben die KollegInnen in Schweden eine nur in solchen Nationen mögliche nationale registerbasierte Kohortenstudie mit schwedischen Daten durchgeführt. Das können wir in Deutschland nicht, weil uns dafür die Daten aus solchen Datenbanken für Gesundheitsstudien fehlen. Der letzte Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte versucht, das möglich zu machen, ist aber im Großen und Ganzen damit gescheitert. Aktuell wissen wir nicht, wann es so etwas vielleicht auch mal mit deutschen Daten geben wird. In Schweden konnten hier mehr als 900.000 Mädchen und Frauen, die zwischen 1985 und 2001 geboren wurden, in die Studie eingeschlossen werden. Darunter waren natürlich bei den 1985 bis 2001 Geborenen auch Mädchen und Frauen, die noch keine HPV-Impfung bekommen konnten. Und hier war die Frage, wer von denen hat ein Zervixkarzinom gehabt beim Follow-up-Beginn in der Studie. Dann sind die Jahrgänge in 4 Geburtsjahrgangskohorten eingeteilt worden, entsprechend der jeweils gültigen Impfstrategie. Entweder Impfung nur auf Eigeninitiative oder staatlich subventioniert oder ein kostenfreies Nachholprogramm oder so wie in Schweden heute schulbasierte Impfung. Dann fand ein Follow-up von bis zu 18 Jahren statt. Das Ganze eben bis 2006 beziehungsweise 2023, je nach Geburtenjahrgang, wenn es 85 losgegangen ist, mit dem Geburtenjahrgang 2001 geendet hat, dann kommt man auf diese Nachverfolgungsdaten. Der Impfstatus, also ob die Mädchen oder Frauen mindestens eine Dosis dieses quadrivalenten Impfstoffs bekommen hatten, ist zeitabhängig aus verschiedenen nationalen Registern erfasst worden. Das kann man also in Schweden direkt aus diesen Datenbanken abrufen. Und das Outcome, das interessiert hat, war dann, wie verhält sich die Inzidenz der Zervixkarzinome in der Nachverfolgung bei den Geimpften gegenüber den ungeimpften Frauen. Tanja Fehm sagt zu diesen Daten, die schwedische Studie ist methodisch sehr robust, da sie als landesweite registerbasierte Kohortenstudie mit einer großen Stichprobe durchgeführt wurde und eine lange Nachbeobachtungszeit umfasst. Dadurch kann die langfristige Wirkung der HPV-Impfung auf das Risiko für invasives Zervixkarzinom zuverlässig untersucht werden. Die Nutzung nationaler Register ermöglicht eine nahezu vollständige Erfassung von Impfstatus, Krebsdiagnosen und soziodemografischen Variablen, die über eine persönliche Identifikationsnummer miteinander verknüpft werden können. Damit zu den Ergebnissen. Mehr als 900 der Frauen hatten ein Zervixkarzinom in der Nachbeobachtung. Von diesen war die Mehrheit ungeimpft. Im Ergebnis kommt man auf eine relative Risikoreduktion für ein solches Zervixkarzinom durch die Impfung von mehr als 50%. Am effektivsten war eine Impfung vor dem 17. Geburtstag. Dann liegt die Risikoreduktion bei 80% mit einer stabilen Schutzwirkung 13 bis 15 Jahre nach der Impfung. Wenn die Mädchen bzw. jungen Frauen nach dem 17. Geburtstag geimpft werden, dann liegt die Risikoreduktion niedriger, bei etwas mehr als einem Drittel immerhin noch. Die signifikante Reduktion des Schutzes zeigt sich vor allem später, also besonders nach mehr als 10 Jahren nach der Impfung. Insgesamt war aber die Inzidenz des Zervixkarzinoms bei geimpften Frauen deutlich geringer, insbesondere eben bei denen, die vor dem 17. Lebensjahr geimpft worden waren. Wir wollten von Tanja Fehm einmal wissen, wie sie diese Ergebnisse in der Summe auch mit Blick auf Deutschland einschätzt. Und da sagt sie uns im Gespräch mit ne Dosis Wissen: Die Wirksamkeit der HPV-Impfung und die beobachteten Langzeiteffekte der Impfung sind grundsätzlich auch auf Deutschland übertragbar. Allerdings werden solche Daten und Impfeffekte nur bedingt in Deutschland erhoben werden können. Wir haben keine schulbasierte HPV-Impfung. Dies bedingt eine deutlich geringere Impfquote in Deutschland und damit geringere Bevölkerungseffekte. Die Ergebnisse der Studie bestätigen die bestehenden Leitlinienempfehlungen zur HPV-Impfung. Besonders deutlich zeigt sich, dass die Impfung im jüngeren Alter zwischen 9 und 14 Jahren, insbesondere aber vor dem 17. Lebensjahr, den größten Schutz vor einem invasiven Zervixkarzinom bietet. Zudem zeigte sich ein langfristiger Schutz über mindestens 13 bis 15 Jahre ohne Hinweise auf ein Nachlassen der Impfwirksamkeit. Diese Ergebnisse unterstützen die Strategie, die HPV-Impfung möglichst früh, idealerweise vor Beginn sexueller Aktivität, durchzuführen. Allerdings zeigt die Studie auch, dass schulbasierte Impfprogramme die Impfquote erhöhen und somit eine deutlich bessere Reduktion von Zervixkarzinomen erzielen. Für Deutschland, wo schulbasierte Impfungen schwer umzusetzen sind und die Impfung aktiv von den Eltern über zum Beispiel Kinderärzte organisiert wird, müssen unbedingt weitere Anstrengungen unternommen werden, die Impfquoten deutlich zu steigern. Die Impfquote liegt derzeit bei ca. 50%. Ziel wäre mindestens eine Impfquote von 90%. Dieses Ziel haben einige europäische Nationen 2024 übrigens schon erreicht. Island zum Beispiel, Portugal, Norwegen. Da lag die Impfquote 2024 bei 90% bei den 15-jährigen Mädchen. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss. Die STIKO empfiehlt 2 Impfdosen. Wir haben im Januar dieses Jahres gerade eine Folge dazu gemacht, ob eine Dosis gegebenenfalls reicht. Das Fazit der Studie, die wir damals angeschaut haben, war, eine einmalige HPV-Impfung schützt über mindestens 5 Jahre. Die jetzige Studie zeigt ja den Schutz von bis zu 15 Jahren. Die Folge aus dem Januar verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Beim Fazit der heutigen Folge habe ich mehrere Fragezeichen im Kopf. Das eine ist, ich kann und will nicht aufhören, darauf herumzureiten, dass wir politisch etwas tun müssen, wissenschaftspolitisch, dass wir bessere Daten im Gesundheitswesen bekommen für Studienzwecke. Ansonsten sind wir immer darauf angewiesen, Daten aus anderen Ländern auf uns zu übertragen. Das schwächt jede Diskussion, wenn man etwas umsetzen will. Das zweite, ich finde es ehrlich gesagt erschreckend, dass im Gesundheitswesen als Gesetz gilt, dass man ja in Deutschland Impfungen sowieso nur schwer bevölkerungsbasiert durchsetzen kann. Es ist ja kein Naturgesetz, dass man schulbasierte Impfungen angeblich in Deutschland nicht mehr machen kann. Es ist unsere medizinische, gesellschaftspolitische, wissenschaftspolitische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Impfungen selbstverständlich werden Und dann muss man kommunikative Wege finden, wie man das umsetzt. Es kann nicht sein, dass es anderen europäischen Nationen gelingt und wir die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, ist hier halt schwierig wegen Schwurbelei im Allgemeinen. Das kann nicht sein. Denn es gibt ja mittlerweile viele Hinweise, dass wir eine ganze Menge an Krankheitslast, gerade beim Thema Krebs, in Zukunft durch schlaue Impfungen möglicherweise hinter uns lassen können. Und wenn wir da als aufgeklärte Industrienation vorne mit dabei sein wollen, dann muss unser Anspruch an Impfungen in der Bevölkerung ein anderer werden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn ihr jetzt noch einen Moment Zeit habt für eine weitere Podcast-Folge, dann lege ich euch die neueste Folge von Frau Doktor Übernehmen Sie dringend ans Herz. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht mit Sabine Drossart über das Thema sexuelle Belästigung im Medizinstudium. 3 von 4 Frauen sind im praktischen Jahr davon betroffen. Ein Grund, diese Folge in jedem Fall zu hören und weiterzugeben. Auch Frau Doktor Übernehmen Sie findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und die sind für euch natürlich kostenfrei. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.